Wir beginnen unsere Sendung heute aber in einem Land, das davon nicht direkt betroffen sein wird, denn wir starten heute in England. Der Sommer in London gilt ja als kühl und regnerisch. Dieses Klischee wird heute allerdings überhaupt nicht erfüllt. 34 Grad und Sonnenschein, bestes Wetter für ein Bad in der Themse oder einen Besuch im Freibad. Aber es gibt auch Menschen, die bevorzugen klimatisierte Konferenzräume und diskutieren dort über konservative Politik. Dazu gehören prominente Vertreter wie Nigel Farage oder Constantine Kisin und auch unser Kollege Colin McMahon. Denn der ist vor Ort bei der ARC-Konferenz. Das steht für Alliance for Responsible Citizenship und wurde vom kanadischen Psychologieprofessor Jordan Peterson ins Leben gerufen. Peterson gilt ja für einige Konservative als Kultfigur. Rund 4000 Teilnehmer aus aller Welt sind nach London gekommen und wir schalten rüber zu Colin. Schönen guten Abend.
Grüß dich, Benny. Grüße aus dem heißen London.
Du bist ja regelmäßig für uns auf internationalen Konferenzen unterwegs, sei es jetzt mal die CPAC oder die ARC. Welche Bedeutung hat dieses Treffen in London für die weltweite konservative Bewegung?
Ja, die ARC wurde von Jordan Peterson 2023 gegründet, als es sehr, sehr traurig um die konservative Bewegung stand. Joe Biden war damals noch im Weißen Haus, wir erinnern uns. Und Peterson wollte ein Forum schaffen, links wie rechts verbinden und alle Leute guten Mutes zusammenholen, die sich eben für verantwortungsvolles Bürgertum einsetzen wollen. Wirklich eine eher wertebasierte als politische Konferenz. Und das ist jetzt in der vierten Instanz hier wirklich sehr, sehr groß geworden. Es sind ungefähr 4500 Teilnehmer. Es ist eine sehr teure Konferenz. Die Karten kosten 1500 Pfund. Zum Glück nicht für die Presse, aber die Leute, neben denen wir sitzen, sind alles sind keine armen Leute, sind viele Geschäftsleute da, nicht nur Politiker und Journalisten, sondern wirklich auch einfach Geschäftsleute, die sich für die Welt und für ihre Gesellschaft einsetzen wollen. Und London ist ja ein beliebtes Ziel bei Amerikanern natürlich, einfach weil sie die Sprache können. Nächsten Monat wird hier die CPAC UK unter der Leitung von Liz Truss, der ehemaligen Premierministerin, stattfinden. Also London ist für Amerikaner auch ein beliebtes Reiseziel und deshalb kommen die auch gerne hierher.
Wenn ich an Konservatismus denke, denke ich mal an Diskussionen über die Schöpfung oder traditionelle Werte, auch Identität von Nationen. Was wird auf der ARC diskutiert?
Ja, tatsächlich geht es wirklich in diese Richtung. Jordan Peterson ist ja auch ein Christ, ein zweifelnder, kämpfender Christ, aber er beschäftigt sich stark mit der Bibel und hat auch ein Buch drüber geschrieben. Und das spiegelt sich hier in der Konferenz. Es ist also weniger Tagespolitik, sondern hier geht es wirklich um existenzielle und philosophische Fragen. Da geht es um im Prinzip die Neubegründung des Westens. Man sagt, dass nach 50 Jahren der Dekonstruktion nach Michel Foucault und den französischen Dekonstruktivisten ist jetzt wieder die Zeit der Rekonstruktion angebrochen. Also wir müssen jetzt anfangen, unsere Gesellschaft wieder vom Kopf auf die Füße zu stellen und einzeln wieder aufzubauen durch wertebasiertes Denken und eine ganz starke Betonung auf das Christentum.
Das klingt aber im schlimmsten Fall gut und blumig. Wie konkret wird das dann?
Ja, es gibt natürlich sehr konkrete Themen, wir wissen das alles. Das hat sich ein wenig auch ausgedehnt. Es sind nicht nur die Themen von Gender und Massenmigration hier und Klimawahn, sondern es geht auch ganz stark um Kinderschutz vor sozusagen digitalen Bedrohungen, vor Transgender-Agenda-Bedrohung, die Wiederherstellung der traditionellen Familie wird hier ganz groß geschrieben und dann natürlich auch so Themen wie KI, Unterwanderung der KI durch die Woke Agenda, die Gefahren von Digital ID in England auch ganz groß geschrieben. Also hier geht es wirklich auch um aktuelle wertebasierte Themen und die werden sehr rege diskutiert.
Ist das etwas, was die Gesellschaft leisten soll, was Politiker leisten sollen oder geht es darum, dass der Einzelne das auch für sich leistet?
Naja, hier sind wirklich auch Leute, die Vorkämpfer sind in diesem Bereich. Es hat zum Beispiel die Dame gesprochen, die im Prinzip die Tavistock-Klinik, diese Gender-Klinik in England, mit einem intensiven 4 Jahre währenden Bericht Untersuchungen hat auffliegen lassen, bis es dann über 1000 Klagen wegen Kindesmisshandlung gegen diese Klinik gab und die Gender-Politik in Vereinigten Königreich grundsätzlich sich ändern musste. Das ist eine Entwicklung, die auf die lässt sich in Deutschland zum Beispiel noch warten. Also sind hier wirklich Leute, die konkret dazu beigetragen haben, Vorkämpfer und Vorkämpferinnen auf diesem Feld und das ist schon inspirierend zu sehen.
Es gab vor ein paar Monaten so eine Konferenz, da war auch Lars Klingbeil, deswegen ist das bekannt geworden. Da hieß es dann, die internationale Rechte ist so gut organisiert, jetzt muss ich auch die internationale Linke organisieren. Die Konservativen sagen eigentlich, dass es genau andersrum ist. Die Linke ist international organisiert und da will man jetzt gleich ziehen. Wie würdest du das sagen? Gibt es eine konservative weltweite Bewegung?
Das kann man schon jetzt sagen. Also als die ARC vor 4 Jahren begründet war, war Peterson damit fast allein auf weiter Flur. Jetzt war ich letzte Woche bei der Michael Schellenberger Meinungsfreiheitskonferenz und nächsten Monat ist wie gesagt die CPAC auch in London. Und das ist wichtig, ein weltweites Netzwerk von Konservativen zu spannen. Also man geht hier wirklich von einem Gespräch ins nächste. Man läuft Prominenten über den Weg oder auch völlig Unbekannten und tauscht dann mit denen Visitenkarten aus, weil sich herausstellt, dass die auch unglaublich interessante Leute sind. Also dass so eine Art Vernetzung ist unglaublich wichtig. Es sind die deutschen alternativen und konservativen Medien sind hier auch stark vertreten. Apollo News ist da, Junge Freiheit ist da, unser Kollege Jan Kaon ist da, die BZ ist da. Und Philipp Plickert von der FAZ habe ich gesprochen. Also man merkt, dass hier ein großes Interesse ist, sich zu vernetzen und das funktioniert hier sehr, sehr gut.
Wenn wir jetzt mal konservative Politiker nehmen, also Donald Trump, Giorgia Meloni oder auch Friedrich Merz, der ja auch als konservativer Politiker gilt, wie werden die dort besprochen? Welche Rolle spielen die da?
Gar keine. Also Friedrich Merz habe ich kein einziges Mal erwähnt gehört, Giorgia Meloni auch nicht. Donald Trump ist natürlich allgegenwärtig das Thema, aber der Energieminister von Trump, Chris Wright, der hat speziell Deutschland, ohne Merz zu erwähnen, angesprochen in Bezug auf die katastrophale Energiepolitik. Also er sagt, dass die ganze Welt begriffen hat, dass diese Energiewende nicht funktioniert, nur zur wirtschaftlichen Katastrophe und zur Deindustrialisierung führt. Die einzigen Länder, die das nicht begriffen haben, sind UK, Deutschland und Kalifornien. Und auch dort spricht er zum Beispiel mit der Wirtschaftsministerin Katharina Reiche, die ihm versprochen hat, 30 Gigawatt an Erdgas Kraftwerken wieder aufzubauen. Und Chris Wright sagt, dass die Engländer, wenn sie auf ihn gehört hätten vor 10 Jahren, als er das Liz Truss empfohlen hat, wieder Nordseeöl anzuzapfen und zu fracken und Erdgas zu gewinnen, dann wäre England wahrscheinlich wirtschaftlich doppelt so stark nach 10 Jahren wie heute. Dann würde es so Probleme wie die Verarmung der Bevölkerung, wie die horrenden Mietpreise, Immobilienpreise und den Niedergang der Wirtschaft gar nicht geben, sondern hätten wir Energie in Hülle und Fülle. So blickt man auf Deutschland, man wartet einfach darauf, dass die Deutschen wieder zur Vernunft kommen.
Vor einem Jahr gab es einen echten Hoffnungsträger, das war Donald Trump. Der ist mittlerweile aber auch immer wieder in der Kritik, vor allem für die Außen- und Kriegspolitik. Wie wird der denn jetzt gerade betrachtet?
Ja, es gab heute eine sehr interessante Diskussion zwischen dem Trump-Terrorberater Sebastian Gorka und Michael Gove, ein konservativer, aber eher linker englischer Politiker und die pro-israelische Anwältin Natascha Hausdorff, wobei Gorka und Hausdorff sozusagen die pro-Trump-Seite dargestellt haben und Gove und ein kanadischer ehemaliger Ministerpräsident die Trump-kritische Seite dargestellt hat. Und da durfte das Publikum abstimmen am Anfang und am Ende, ob es, da ging es um die sogenannte regelbasierte Ordnung, ob Trump die jetzt zerstört habe, ob man die bräuchte, ob man die wiederherstellen muss, ob die einfach unwiederbringbar kaputt ist oder ob es eine Chance gibt, die zu retten. Nach dieser langen Diskussion hat im Prinzip die Seite von Sebastian Gorka und Natascha Hausdorff in den Umfragen beim Publikum gewonnen. Die sagen, entweder diese regelbasierte Ordnung ist völlig unrettbar oder sie ist in tiefen Teilen korrumpiert und muss grundlegend reformiert werden. Also da hat tatsächlich die Trump-Seite auch im Trump-kritischen England die Diskussion anscheinend gewonnen.
Jetzt bist du ja im Land der Führungskrise. Also Keir Starmer steht massiv unter Druck, wird sein Amt abgeben und Nigel Farage steht in den Umfragen bärenstark da. Was spürt man so von der britischen politischen Debatte auf der Konferenz?
Ja, Konstantin Kissen hat es sehr gut auf den Punkt gebracht. Er hat gemeint, die UK ist wie die Titanic, die immer wieder den Kapitän auswechselt, anstatt den Kurs zu ändern. Es ist ungefähr so, als wenn man seine Hose beschmutzt hat und deshalb sein Hemd wechselt, sagte er. Also es war sehr, sehr witzig. Aber wir haben beide Oppositionsführer da gehabt, die Cammy Badenoch von den Konservativen, die offizielle Führerin der Opposition seiner Majestät ist, weil sie die größte Oppositionsfraktion im House of Commons anführt. Und Nigel Farage, der in den Umfragen weit, weit vor den Konservativen und vor Labour liegt. Und beide haben eine sehr gute Figur gemacht. Cammy Badenoch ist ja eine Schwarze aus afrikanischer Abstammung und konnte sagen, also ich bin gegen Migration, obwohl ich ein Vorzeigebeispiel für gelungene Migration bin, müssen wir das Ruder grundsätzlich herumreißen, weil sie sagt auch ganz eindeutig, dass diese Migration ein Grund für die unglaublichen Immobilienpreise in England sind. Also man muss sich vorstellen, hier in London werden die Preise nicht monatlich die Mieten ausgeschrieben, sondern wöchentlich, weil die Summen einfach so hoch sind. Das sind Tausende in der Woche, die man hier für eine Wohnung zahlen muss. Und das kann sich im Prinzip kein Mensch leisten. Nigel Farage hat dasselbe gesagt. Er kann sich ja im Prinzip auf seinen Umfragen ausruhen, aber er wurde immer wieder kritisiert, weil er so wenig zuerst gegen Masseneinwanderung und auch gegen den Islam gesagt hat. Das hat er heute geändert. Er hat ganz klar thematisiert, dass der radikale Islam ein Problem ist, nach dieser schrecklichen Szene, die wir in Belfast gesehen haben, als der Mensch fast geköpft wurde, und auch den Vorfall mit Henry Novak, wo das Rassismustraining bei den Polizisten so viel wichtiger ist anscheinend, als einen Mörder aufzuhalten, wo der Mörder durch diesen Rassismusvorwurf im Prinzip von der Polizei geschützt wurde.
Nigel Farage könnte also dann tatsächlich Premierminister werden, aber bis dahin ist es ja noch eine ganze Weile. Also Labour kann noch weitermachen, voraussichtlich bis in den Sommer 2029. Also die EU hat schon den digitalen Euro, dann kann Nigel Farage vielleicht auch Premierminister werden. Aber abschließend noch eine Frage zu Jordan Peterson, also den Gründervater. Es gibt ja immer wieder Berichte, dass seine Gesundheit gelitten haben soll. Was kannst du darüber sagen?
Ja, Nigel, Jordan Petersons Frau Tammy Peterson war da, das war sehr bewegend, er konnte nicht teilnehmen und sie hat berichtet, wirklich auch ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert, also er leidet anscheinend stark an Depressionen und hat die Medikamente genommen, die Wiederaufnahmehämmer, die SSRIs, die anscheinend auch in einer Überdosis erwischt. Und er hat also nicht nur eine Depression, sondern auch eine Medikamentenabhängigkeit, die ihm das Leben wirklich anscheinend zur Hölle machen. Seine Frau sagt, sie wohnt gar nicht mehr bei ihm, weil in der Früh ist er unausstehlich zum Beispiel. Sie geht immer erst um 1 Uhr nachmittags hin, bleibt dann bis 10 Uhr abends und dann verlässt sie das Haus wieder. Peterson kann nicht lesen, kann nicht schreiben. Er hat seit einem Jahr kein Buch mehr gelesen, was bei so einem Mensch fast unvorstellbar ist. Sie sagt, sie muss auch gar nicht das alles hören, was er von sich lässt, wenn er schlecht drauf ist, wenn er seine Morgendepression hat. Es ist wirklich ein dramatischer Trauerfall. Man merkt hier, dass er wirklich auch fehlt in dieser Szene. Genauso wie Charlie Kirk, die wirklich so Vorzeigefiguren für die konservative Bewegung waren.
Heftig. Colin McMahon, live aus London von der ARC-Konferenz. Herzlichen Dank.
Danke, Benny.